Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Solidaritätserklärung. Man könnte sagen humorlos, man könnte sagen witzlos. Was man nicht sagen darf, ist Kinderschänder. Das jedenfalls bekam der Chefredakteur der Titanic, Hans Zipper, zu spüren, als er vom Amtsgericht Frankfurt wegen Beleidigung des Bischofs von Fulda, Düber, verwarnt wurde. In der Titanic war ein Foto abgedruckt, auf dem Düber mit dem ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Börner zu sehen ist. Börner als Arzt im weißen Kittel, der dem Bischof einen Band ganz seltener Fötusfotos vorlegt und dazu per Spruchblase denkt: Und jetzt soll ich dir wohl auch noch eine Erektion verschreiben, Kinderschänder. Nach dem Richter Henrici sei die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten. Wir finden das nicht. Weiter so, Hans Zippert. Deine Montagsinfo-Redaktion. So, hallo zum heutigen Info. Die Nummer, wie immer, 31028, wir sind hier zu erreichen im Studio, für Anregungen und Kritik.
Ja, und wir fangen gleich mal an mit den Themen, die ihr heute in der nächsten Stunde hören könnt.
Und zwar ist es einmal die B31 Ost.
Der Versuch, den Streit um eine neue B31 Ost außergerichtlich zu beenden, ist endgültig gescheitert. Wie das Regierungspräsidium Freiburg heute Nachmittag erklärte, ist der Bundesverkehrsminister nicht bereit, dem ihm vorgelegten Vergleich zuzustimmen. Über den neuen Stand sprachen wir mit Helmut Thoma vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost.
Zum Zweiten Radar- und Infrarotkontrollen gegen illegale Einwanderinnen.
Minister Seiters will die Grenzen militarisieren und stößt dabei auch auf Gehör. Wir dokumentieren unter anderem die Presseerklärungen der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl.
Drittens, Linke und der starke Staat gemeinsam gegen Rechts. Ein Diskussionsbeitrag.
Nach dem ersten Schock über die neuen Ausmaße der Gewalt.
Anderes Mikro.
Scheiße, welches denn?
Geht das hier?
Wunderbar, das geht.
Okay, nochmal. Nach dem ersten Schock über die neuen Ausmaße der Gewalt von den Rechten hat sich inzwischen auf linker Seite eine Diskussion darüber in Gang gesetzt. Ich will versuchen, den Diskussionsstand darzustellen und auch meine Meinung dazu zu sagen.
Und viertens, Musik gegen Faschismus, zwei Beispiele. Tote Hosen, Sascha heißt das Lied. Studiogespräch mit Musikredakteur Götz Adler, Mastino, Angst irrigiert.
Ja, vielleicht kurz noch eine Erläuterung. Antifaschistische Musik ist ja neuerdings gefragt. Also mit dem Aufkommen des Rassismus ist auch Musik gegen sie in und bei den Rechten auch unbeliebt. Vor allem manche Rechte fühlen sich durch sie auch ziemlich provoziert und angepisst und erheben ab und zu auch Klage gegen Lieder von Antifaschisten. Ein solches Beispiel werden wir eben vorführen. Und das andere ist ein Beispiel für ein ungewöhnliches antifaschistisches Lied, was nämlich sich versucht im Rap und wo vielleicht eine neue Entwicklung sich abzeichnet.
Und als letztes Thema haben wir den Militäreinsatz in Bosnien.
Seit Monaten drängen Stimmen aus verschiedenen politischen Lagern auf einen Militäreinsatz im ehemaligen Jugoslawien. Pläne hierfür hat die NATO bereits ausgearbeitet. Doch noch setzen führende Diplomaten auf eine politische Lösung. Andreas Buro vom Komitee für Grundrechte und Demokratie lehnt einen Militäreinsatz ab und setzt stattdessen auf humanitäre Hilfe, beispielsweise auf die Aktion Den Winter überleben. Wir führten ein Interview mit ihm. Es werden in mehreren Beiträgen auch Kontonummern durchgegeben. Wir möchten euch also daher bitten, schon mal Papier und Bleistift bereitzulegen und möglichst auch eure Geldbörse vielleicht ein bisschen zu öffnen, dass ihr dann bei den entsprechenden Anlässen vielleicht mal ein paar Mark 50 rüberschieben könnt. Ja, soweit unsere längeren Beiträge. Am Anfang wird es noch zwei Kurzmeldungen geben. Studienummer können wir ja nochmal durchgeben. Haben wir auch schon mal gesagt, das ist hier die 31028 und wir freuen uns wie immer falls Anrufe kommen.
Verantwortlich sind an den Mikros der Lars, der Hanne, der Dieter, der Martin und der Winfried. ...1993, ein neues Jahr mit neuen Ansätzen, Denkste. Alter schützt vor Dummheit nicht, so lautet ein bekanntes Sprichwort, dem auch 1993 wohl nichts entgegengesetzt werden kann. Auch dieses Wochenende kam es wieder zu einer Welle rechtsradikaler Gewalt. Allein in Thüringen wurden 9 Menschen durch Faschos verletzt. 20 leider nur physisch älter gewordene Skinheads überfielen eine Diskothek im Fischersdorf im thüringischen Kreis Saalfeld und verletzten 4 Personen. Ausgenutzt wurde das Pech von 4 Vietnamesen, die eine Autopanne hatten und daraufhin von Faschos brutal zusammengeschlagen wurden. Dies sind nur 2 Beispiele einer erneut langen Liste faschistischer Gewalttaten. Auch auf Asylbewerberwohnheime gab es wieder Anschläge. Zugegeben, geistige Reife kann man von Faschisten wohl nicht erwarten, doch sollte man diese von Politikern erwarten können, beziehungsweise schon voraussetzen. Doch leider ist auch dies nicht der Fall. Nach beeindruckenden kopflosen Leistungen vieler Politiker im Jahre 92 erscheint es 1993 nicht überdachte bzw. zur Aufhetzung gezielt eingesetzte hohle Sprüche zu geben. Ein neues Beispiel hierfür gab der CDU-Rechtsaußen Lummer ab. Auf einem Treffen der als rechtsradikal einzustufenden deutschen Burschenschaft, die sich aus 129 studentischen Verbindungen zusammensetzt, machte er deutlich, dass auch er trotz fortschreitendem Alterungsprozess nichts dazugelernt hat. 100 Antifaschistinnen schienen dies zu ahnen und versuchten, die Veranstaltung zu verhindern. Daraufhin reagierten die Bullen mit Verstärkung und nahmen eine Person fest.
In seiner Rede vor den rund 300 Teilnehmern wandte sich Lummer entschieden gegen Demonstrationen zugunsten von Ausländern. Er stelle die Aktion der Millionen Demonstranten der letzten Wochen als unerträglich und zum Kotzen dar. Bezeichnend für die Burschenschaften ist, dass sie dieses Gelaber mit Beifall quittierten. Nicht umsonst beschlossen sie, auf ihrem Treffen als politisches Ziel weiter einen volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff zu vertreten. Unterstützt durch Lummer, der in seiner Rede seine Heimat durch Masseneinwanderung gefährdet sieht. So bleibt für ihn eine multikulturelle Gesellschaft Utopie, da sie seiner Meinung nach zu einer latenten Konfliktgesellschaft ausarten würde. Es scheint, als würde Lummer der demokratische Staat widerstreben. Seine Rede wirkte auf jeden Fall wie ein Bewerbungsschreiben für rechtsradikale Parteien. Er sei stolz darauf, Deutscher zu sein, meinte er. Deswegen habe er auch nichts dagegen, wenn ein Türke die deutsche Staatsbürgerschaft ablehne. Letztendlich ist dies alles nicht verwunderlich, weiß man doch, dass die CDU rechtsaußen mit faschistischen Parteien sympathisieren. Zudem passt Lummers Konzept der CDU, die Leute wie ihn für ihre deutschnationale Politik brauchen. So würde die Ausländerfeindlichkeit auch 1993 ihren freien Lauf haben, gäbe es nicht die Antifaschistinnen, die auch 1993 in Zukunft alle Kräfte mobilisieren müssen.
Am Samstag, den 9.01., sollte in Frankfurt ein bundesweites Vortreffen für Aktionen zum ANS-NA-Prozess und gegen den Faschoaufmarsch in Stuttgart stattfinden. Dieses Treffen kam jedoch in erster Linie wegen einer kurzfristig bekannt gewordenen Veranstaltung der Rechten, über die wir übrigens im Freitagsinfo berichtet haben, und notwendig ebenso kurzfristig angelaufenen Mobilisierung dagegen nicht zustande. Worum geht es in dem Prozess? Seit dem 5. Februar 1991 sind 21 Neonazis vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt, die seit 1983 verbotene Organisation ANSNA, was bedeutet Aktionsfront Nationaler Sozialisten, Nationale Aktivisten, in Form der Bewegung fortgeführt zu haben. Ziele der 1978 gegründeten ANSNA waren unter anderem die Forderung nach Aufhebung des NS-Verbots, Ausländerrückführung und der Kampf für das Vierte Reich. Die ANSNA entwickelte sich zur größten terroristischen Nazi-Organisation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Seit dem Verbot der ANSNA unterwanderten viele ehemalige ANSNA-Mitglieder die FAP, Freiheitliche Arbeiterpartei Deutschlands, um gemäß eines Organisationsbefehls der ANSNA die politische Arbeit nach dem Verbotsfall weiterzuführen. Das geschah in Form des KAH, Komitee zur Verbreitung der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Adolf Hitlers, das sie extra für diesen Zweck als Untergliederung der FAP gründeten. Das KAH behielt die Organisationsstruktur der ANSNA bei und sollte als legaler Arm der nationalistischen Bewegung fungieren. Sowohl die ANSNA als auch das KAH hatten als wichtigen Inhalt das Bekenntnis zum 25-Punkte-Programm der NSDAP von 1920. Da zu dem Vortreffen wohl auch nur wenige Städte in Frankfurt vertreten waren, wurde das Treffen, das jetzt nur noch landesweit stattfinden soll, für den Sonntag, 17.01.1993 geplant, und zwar dann in Tübingen im Äpplerhaus um 15 Uhr.
Versuch, den Streit um eine neue B31 Ost zwischen Kirchzarten und Freiburg-Breisgau-Ganter außergerichtlich zu beenden, ist gescheitert. Wie das Regierungspräsidium Freiburg am heutigen Montag, den 11. Januar, erklärte, hat der Bundesverkehrsminister mitgeteilt, dass er nicht bereit sei, dem ihm vorgelegten Vergleich zuzustimmen. Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilte, führten die im Sommer 92 begonnenen Vergleichsverhandlungen letztlich auch deshalb nicht zum Erfolg, weil einige Kläger nach Abschluss des Vergleiches erklärt haben, dass sie ihre Klagen nicht zurücknehmen würden. Ziel der Verhandlung war es, mit Hilfe eines Vergleichs alle Rechtsstreitigkeiten zu beenden und dadurch möglichst schnell einen Bau der B31 Ost neu zu ermöglichen. Ein zentrales Anliegen des Vergleichs war es weiterhin, im Osten der Stadt Freiburg durch wesentliche technische und gestalterische Verbesserungen an der Straße insgesamt eine Befriedung der Bevölkerung zu erzielen. Dies ist nicht gelungen. Das Regierungspräsidium wird dies nun dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mitteilen und um eine zügige Fortführung des Gerichtsverfahrens bitten. So lautet eine Fax vom Pressereferat des Regierungspräsidiums der Stadt Freiburg, die jetzt vor wenigen Minuten hier auch bei uns in der Redaktion von RDL eingetroffen ist. Das heißt, der Vergleich ist erstmal gescheitert. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Helmut Thoma vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost Neu. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Was sagst du jetzt zu diesem neuen Stand der Dinge?
Ja, ich bin da also auch vor wenigen Minuten erst mit konfrontiert worden. Ich möchte dazu dreierlei sagen. Diese Vergleichsverhandlungen sind nicht gescheitert, weil einige Kläger nicht zugestimmt haben, sondern weil es von Seiten des Regierungspräsidiums und der Stadt Freiburg dilettantisch eingefädelt worden ist. Man hat also versucht, hier Druck auszuüben, indem man gesagt hat, das Verkehrsministerium stimmt nur zu, wenn ihr bis dann und dann unterschrieben habt. Und in Bonn hat man versucht, Druck auszuüben, indem man gesagt hat, wir können sonst die Kläger nicht bei der Stange halten. Also da muss man die Verantwortlichkeiten mal ganz sauber trennen. Das Zweite ist, wir haben uns den Vergleich ja genau angeschaut. Er enthält eine ganze Reihe von Dingen, die überhaupt nichts mit Vergleichsverhandlungen zu tun haben, sondern die im Lauf der Detailplanung, die ja jetzt in den letzten Monaten begonnen hat, einfach Stand der Planung geworden sind. Das betrifft beispielsweise den Knoten bei Mariahilf. Das betrifft auch die angebliche Tieflage in Kirchzarten oder im Dreisamtal, die also von den Klägern überhaupt nicht eingefordert worden ist, sondern die jetzt zum Beispiel auch auf Drängen der Gemeinde Kirchzarten möglicherweise in die Planung mit einfließt. Und der dritte Punkt, der Prozess in Mannheim, der ja jetzt weitergehen wird, mit welchem Anwalt und unter welchen Voraussetzungen, das steht natürlich im Moment in den Sternen. Dieser Prozess wird ein anderer sein, als er bisher war, denn man wird vor Gericht nicht glaubhaft machen können, dass eine ganze Reihe von Verbesserungen und von Änderungen, die den Klägern sehr entgegenkommen, um die die Kläger ja seit Jahren gerungen haben, dass man die im Vergleich haben kann und im Gerichtsverfahren dann nicht mehr. Ein Beispiel dafür, das Gasthaus Lindenmatte beim Bahnhof Littenweiler, sicher vielen bekannt, sollte aufgrund der planfestgestellten Trasse abgerissen werden müssen. Und im Vergleich kam jetzt raus, dass es doch stehen bleiben kann. Wie will man den Wirtsleuten in der Lindenmatte klar machen, dass jetzt, wo sie weiter vor Gericht streiten, das Haus abgerissen wird und andernfalls wäre es stehen geblieben? Also ich glaube, an dem Beispiel wird sehr plastisch, um welchen Unfug es sich zum Teil handelt bei dem, was hier als Gegenstand des Vergleichs zum Teil genannt worden ist.
Nun ist dieser Vergleich ja gescheitert. Es war jetzt heute in der Zeitung zu lesen, dass der Vorsitzende des 5. Senats des Verwaltungsgerichts sich weigert, eure Dokumentation über die Umstände des am 10. November zustande gekommenen Vergleichs zur Kenntnis zu nehmen und hat sie euch zurückgeschickt. Was sagt ihr denn dazu?
Naja, dieser Vorsitzende, Herr Freund heißt er, glaube ich, da fällt mir eigentlich nur ein, mein lieber Freund, wenn er sich weigert, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, wir haben ja da nicht irgendwelche Dinge uns aus den Fingern gesogen, sondern Schriftstücke des Regierungspräsidiums der Stadt Freiburg, des Anwalts der Kläger, der Bürgerinitiative zusammengefasst und auch den Text der Vergleichsvereinbarung, dann weiß ich nicht, auf welchem Planeten dieser Mensch lebt, denn das Gericht ist ja nun auch gehalten, sich an Fakten zu orientieren und es sind Fakten, die mit dem Verfahren ganz eng zusammenhängen.
Mit dem Scheitern des Vergleichs ist ja noch nicht die Straße gestoppt. Wie sehen denn jetzt eure weiteren Aktivitäten aus?
Also wir müssen jetzt erstmal selber sehen, was genau zu dem Scheitern dieser Vergleichsbemühungen geführt hat. Die Pressemitteilung des Regierungspräsidiums gibt da nicht sehr viel her. Wir werden auf jeden Fall unseren Rechtsschutzfonds jetzt forcieren müssen, mit dem wir ja die finanzielle Last von den Klägern nehmen wollten. Wir müssen allerdings auch sehen, wie viel Porzellan inzwischen zerschlagen ist zwischen einem Teil der Kläger und uns, weil man uns ja da bestimmte Dinge unterstellen wollte, wobei ich dazu sagen möchte, wir haben nichts anderes getan, als weiterhin den Versuch unternommen, die Straße zu verhindern, was ja durch den Vergleich nicht der Fall gewesen wäre. Der Vergleich hatte ja zum Ziel, die Straße möglichst schnell realisieren zu können. Und ich fühle mich im Moment ein bisschen überfordert, wenn ich jetzt sagen soll, was die Aktionsbündnisse in den nächsten Tagen und Wochen tun werden. Ich habe bisher kaum Gelegenheit gehabt, noch mit unseren Weggefährten zu sprechen und wir müssen das heute Abend und morgen erstmal besprechen. Wir werden aber sicher eine Pressemitteilung machen oder vielleicht auch eine Pressekonferenz.
Wie ist denn gerade die eure finanzielle Situation?
Unsere finanzielle Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Was das Aktionsbündnis betrifft, wir finanzieren uns ja aus Spenden und aus Eigenmitteln. Da sind wir um jede Hilfe dankbar. Was den Rechtsschutzfonds angeht, den wir vor einigen Wochen ins Leben gerufen haben, da sind inzwischen einige zigtausend Mark zusammengekommen, sei es an direkten Spenden, sei es an Schuldversprechen, also an Verbindlichkeiten, die die Leute für den Fall eingehen, dass es tatsächlich zu einem negativen Prozessausgang kommen sollte. Wir werden aber die letzte Entwicklung zum Anlass nehmen, gerade diesen Zweig unserer Bemühungen zu verstärken. Und es wäre hilfreich, wenn ihr da vielleicht die Kontonummer nochmal bekannt geben könntet.
Ja, das können wir vielleicht gerade machen. Das Konto läuft auf der Ökobank in Freiburg mit der Bankleitzahl 500 901 00, und die Kontonummer ist die 228 800, also 228 80 0. Vielleicht noch eine letzte Frage. Nun, wenn jetzt dieser Vergleich geklappt hätte, dann wäre es ja sehr schwierig gewesen, den Widerstand weiterzuführen. Wäre jetzt vielleicht auch nicht eine Konsequenz aus der Situation, dass ihr jetzt auch mehr auf Aktionen auf der Straße setzt, mehr auf eine Breite, auf eine Breite des Widerstandes und nicht nur jetzt auf diesen juristischen Weg, den ihr gerade stark bisher stark eingeschlagen habt?
Das ist nicht ganz richtig. Wir haben nicht den juristischen Weg eingeschlagen, sondern wir mussten auf die Entwicklung kurz vor Weihnachten reagieren. Dort hat sich auf dem juristischen Feld Entscheidendes und Gefährliches getan. Und wir mussten natürlich zunächst mal versuchen zu verhindern, dass das juristische Standbein der ganzen Bemühungen wegklappt. Die politischen Aktivitäten haben sich ja in der Vergangenheit oft hinter den juristischen Bemühungen verschanzt. Das heißt, solange der juristische Widerstand noch funktioniert, solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, steht das im Vordergrund. Und erst wenn alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wird dann der politische Widerstand in voller Breite wirksam werden müssen. Insofern ist es natürlich auch wichtig, dass wir unser Pulver trocken halten. Und wir selber haben ja überhaupt keine Möglichkeit, auf die juristische Auseinandersetzung direkt Einfluss zu nehmen. Wir können nur die Kläger unterstützen und wir können versuchen, solche faulen Geschäfte, wie es dieser Vergleich hätte eins werden sollen, zu verhindern. Da haben wir allerdings in den letzten Wochen einiges unternommen. Wir möchten allerdings nicht für uns in Anspruch nehmen, dass das Scheitern des Vergleichs auf unsere Bestrebungen zurückgeht. Da müssten wir erstmal im Verkehrsministerium fragen, was denn dort letztendlich die Beweggründe waren. Ich vermute, dass man dort genau wie vor 2 Jahren, als ja der Herr Böhme schon mal einen Vergleich schließen wollte und dazu in Bonn das Geld nicht bekommen hat, auch diesmal einfach die finanziellen Aspekte, die entscheidend waren. Ich glaube, die gesamtpolitische Situation in Deutschland, wenn man an die beabsichtigten Streichungen im Sozialbereich denkt, ist einfach derzeit kein Klima, um mal eben 100 Millionen locker zu machen, nur um an der Straße ein paar kosmetische Korrekturen durchzuführen.
Soweit also Helmut Thoma vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost neu.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Die Fraktionen stimmten überein, dass die Zuwanderung nach Deutschland begrenzt und gesteuert werden muss, sowie der Missbrauch des Asylrechts verhindert und der Schutz tatsächlich politisch Verfolgter gewährleistet werden müssen. Damit soll zugleich ein versöhnendes Zeichen gesetzt werden, denn Deutschland ist ein weltoffenes, tolerantes Land und das soll so bleiben. Soweit die Einleitung zu den Verhandlungsergebnissen zum Asylrecht. In flottem Volksdeutsch und aus dem berufenen Mund des Herrn Stoiber klingt das so. Damit kann jeder, ob er nun asylberechtigt ist oder nicht, an der Grenze abgewiesen werden. Und schon fühlen sich die Pragmatiker der Abschottungspolitik auf den Plan gerufen. Bundesinnenminister Rudolf Seiters, CDU, spricht sich für eine Überwachung der deutschen Ostgrenze mit Radar- und Infrarotgeräten aus. Stolz verkündet er im ZDF-Morgenmagazin des 7. Januar, dass die Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Bayern seinem Vorschlag zustimmen. Nach Angaben des sächsischen Innenministers Heinz Eckert, ebenfalls CDU, soll im Kreis Pirna an der tschechischen Grenze ein Wagen mit der entsprechenden Technik zur Erprobung aufgestellt werden. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Hertha Däuber-Kmelin hat dabei auch nicht begriffen, dass dieser Vorschlag zwar, wie sie richtig bemerkt, menschenverachtend ist, aber sich voll in der Logik des sogenannten Asylkompromisses bewegt. Diesen sieht jetzt der Chef der Polizeigewerkschaft auch ins Leere laufen, wenn die sogenannte menschliche Technik, die Infrarot- und Radargeräte, nicht zum Einsatz kämen. Er sagt damit im Nachhinein sehr viel über die Qualität des sogenannten Asylkompromisses aus. Anders als Däuber-Kmelin haben zwei ostdeutsche SPD-Bundestagsabgeordnete die Zeichen der Zeit erkannt. Der Zittauer SPD-Abgeordnete Christian Müller baut auf dem Feindbild Flüchtling auf, wenn er mit folgenden Worten den Seiters-Kurs verfolgt. Bei uns kommen aus den Nachbarstaaten kriminelle Banden sogar mit Nachtsichtgeräten illegal zu uns, brechen in Häuser ein und stehlen Autos. Sollen unsere Grenzschutzbeamten diese organisierten Kriminellen etwa mit der Taschenlampe suchen? Fragt er. Und auch für seinen Leipziger Kollegen Gunther Weisberger geht es bei diesen Abwehrmaßnahmen um den illegalen Grenzübertritt, gegen den sich die Bundesrepublik zu wehren hat. Für die Abschottungsprotagonisten geht es schon lange nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. So kritisiert der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Lutz die Pläne des ungestümen Innenministers, Geräte aus militärischen Beständen der ehemaligen DDR zu nehmen. Es wäre, Zitat, nicht unbedingt glücklich, Material der Nationalen Volksarmee der DDR einzusetzen. Denn auch der Süddeutschen Zeitung fällt eine merkwürdige Affinität auf und fragt in ihrer Samstagsausgabe, was kann Bonn von Honecker lernen? Und während die Öffentlichkeit mit Mauerschützengeschichten vom kapitalistischen Kahlschlag in den 5 neuen Bundesländern abgelenkt werden soll, formiert sich die Festung Deutschland innerhalb der Festung Europa. Im Folgenden wollen wir die Presseerklärung der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge pro Asyl dokumentieren.
Vor einer Militarisierung an der Ostgrenze warnt die Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge pro Asyl. Nach der Ankündigung von Bundesinnenminister Rudolf Seiters, die Bundeswehr zum Abfangen von Flüchtlingen einzusetzen, drohe nun auch die Verwendung militärischer Wärmebildtechnik an der deutschen Ostgrenze. Entsprechende Geräte seien für den Kriegsfall entwickelt worden, um die Hitzeentwicklung bei Panzern, Truppenansammlungen und mobilen Raketenstellungen militärisch zu nutzen. So könnten mithilfe solcher Sichtgeräte auch nachts feindliche Ziele sicher ausgemacht werden. Wer flüchtende Menschen ins Visier von Infrarotgeräten nimmt, schafft ein neues Feindbild, erklärte Pro-Asyl-Sprecher Herbert Leuninger. Es lässt sich am Anfang des Jahres 1993 kein größerer Gegensatz denken als den zwischen millionenfachen Kerzenschein zum Schutz der Fremden und einer Wärmebildüberwachung von Flüchtlingen an Oder und Neiße. Statt elektronische Fluchtabwehrkanonen zu installieren, erwartet Pro-Asyl von der Bundesregierung, dass sie bei künftigen Wirtschafts- und Handelsverträgen mit Osteuropa den unbedingten Schutz von Minderheiten einfordert.
Fraglich ist hierbei, ob sich der millionenfache Kerzenschein tatsächlich gegen die staatliche Flüchtlings- und Abschottungspolitik wendet oder nicht vielmehr die blutigen Exzesse als eine Störung der Weihnachts- und Neujahrszeit empfunden wurden.
Nach dem ersten Schock über die neuen Ausmaße der Gewalt von den Rechten hat sich inzwischen auf linker Seite eine Diskussion darüber in Gang gesetzt. Diskutiert werden Ursachen des Rechtsradikalismus, die Rolle von Politik und Justiz als Ursache von rechtsradikaler Gewalt sowie deren Rolle in der Bekämpfung dieser Gewalt. Seit kurzer Zeit gibt es sogar Diskussionsbeiträge zu der Frage, was von Antifaschistinnen konkret getan werden kann. Was war das jetzt? Also weiter. Getan werden kann. Im Folgenden werde ich versuchen, den Diskussionsstand darzustellen, wobei ich meine Meinung nicht auslassen will. Das Erstaunlichste in dieser Diskussion war für mich, dass mit einem Male einige Linke nach dem starken Staat riefen, der nun auch endlich gegen den Rechtsradikalismus mit 129a-Verfahren, groß angelegten Polizeieinsätzen und anderen repressiven Maßnahmen vorgehen sollte. Die Schadenvorfreude ging nicht auf.
Was der Staat von sich hören ließ, war keine Kampfkampagne gegen rechtsradikalen Terror, sondern es waren Gesetzesvorschläge zur Verschärfung der Repression, die nicht einmal neu waren. Der große Lauschangriff soll ermöglicht werden, was heißt, dass auch In- und Auswohnungen mit Wanzen und Richtmikrofonen abgehört werden darf. Verdeckte Ermittler der Polizei sollen milieubedingte Straftaten begehen dürfen.
Da frage ich mich, ob dann ein Bulle im Dienst Steine gegen Asylbewerberinnen werfen darf. Außerdem wurde die Einrichtung einer mobilen Polizeieingreiftruppe mit Schnellgerichten vor Ort von den Staatsmännern und Frauen vorgeschlagen. Diese Staatsmänner und Frauen haben nie vergessen, dazu zu sagen, dass es sich nicht ausschließlich um Maßnahmen gegen Rechte handelt. Die linken Kräfte seien immer noch eine ernstzunehmende Gefahr. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass in linken Diskussionsbeiträgen aufwendig und mit ein wenig Stolz den Staat entlarvt zu haben, immer noch nachgewiesen wird, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind ist. Geradezu, als würde erwartet werden, dass der Staat auf den Pfad der Tugend zurückfinden könnte. Inzwischen sollte klar geworden sein, dass der Staat weder ein rechtes noch ein linkes Auge, sondern einen Blick nach links hat, während er sich schützend vor die Rechten stellt.
Dass seit einiger Zeit Wirtschaftsbonzen und PolitikerInnen ein wirkungsvolles Vorgehen gegen Rechts fordern, darf dabei nicht irritieren. Sie fürchten, dass das Ansehen der BRD im Ausland zu stark absinkt und sie deswegen wirtschaftliche Verluste einstecken müssen. Nie würde der Staat etwas tun, was ihm mehr schadet als nützt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Die Ursachen des Rechtsradikalismus werden vielfach in sozialen Missständen gesehen. Gemeint sind damit Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Armut. Als Auslöser der Gewaltwelle gegen Nicht-Weiße wurde die von Politikerinnen begonnene Diskussion über das Asylrecht ausgemacht. Durch Begriffe wie Scheinasylanten, Asylflut und Asylnotstand sind die Sündenböcke geliefert worden. Das hieße, dass sich die Nazis gegen soziale Missstände wehren wollen, was ja als vernünftig zu bewerten wäre, nur, dass sie leider das Falsche tun, da sie von Politikerinnen dazu verleitet wurden. Dafür, dass Asylbewerberinnen nicht für Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot verantwortlich sind, haben die Linken unbestritten die besseren Argumente. Nur warum bleiben die Argumente wirkungslos und warum werden von Nazis nicht nur Asylbewerberinnen, sondern auch andere nicht weiß aussehende Menschen, Juden, Schwule, Lesben und Kranke angegriffen? Es gibt den Ruf nach dem starken Staat und die Hoffnung, dass die Justiz sich ausnahmsweise nicht wohlwollend nach rechts wendet. Manche Gruppen glauben, die Nazis könnten zur antifaschistisch kämpfenden Arbeiterinnenklasse umerzogen werden. Dies wird meiner Einschätzung nach zu keiner Lösung führen. In die Faschismusdiskussion werden seit einiger Zeit neue Erklärungsansätze eingebracht. Danach ist Rechtsradikalismus nicht auf soziale Missstände zurückzuführen, denn Rechtsradikale sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage einigermaßen zufrieden, die Jungnazis kommen aus der Mittelschicht und fühlen sich auch sozial integriert. Was eint nun die Nazis und die herrschende Klasse, die beide ausländerinnenfeindliche Ziele verfolgen? Zunächst handelt es sich vorwiegend um Männer. Nicht zuletzt beruht die rechtsextreme Ideologie auf der klaren Rollenverteilung der Geschlechter. Das würde erklären, warum auch Lesben und Schwule von Nazis angegriffen werden. Deutsche verteidigen Normen und Privilegien. Denn alles Fremde wird als Provokation empfunden. Der Umgang damit sieht so aus, dass das Fremdartige bekämpft wird, weil so die eigene Lebensweise nicht in Frage gestellt werden muss. Gleichzeitig kann man wieder was Besseres sein, jemand unter sich haben. Dies entspricht ganz unserer Kultur, in der Konflikte durch Unterwerfung, also mit Macht, gelöst werden. Heinrich Mann charakterisierte die Deutschen einmal als Herrenvolk von Untertanen. Wenn sich die Diskussion in die zuletzt beschriebene Richtung fortsetzt, scheint es mir noch wahrscheinlich, dass Lösungen gegen Faschismus in Deutschland gefunden werden können. Es müssen die Strukturen, die Faschismus möglich machen, bekämpft werden. Zu den Strukturen gehören das Patriarchat, ein repressiver Staat und die kapitalistische Ausbeutungskultur. Vermutlich führt jedoch kein Weg mehr an der direkten Bekämpfung der Nazis und ihren Organisationen vorbei. Ja.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Wir haben jetzt hier einen Anruf bekommen zu dem letzten Beitrag und den wollen wir jetzt gerade mal drauf geben. Darum gehen wir jetzt aus dem Lied jetzt raus. Hallo, hörst du uns?
Ja, also ich wollte nur mal eben sagen, so zu dem, was eben kam. Also ich finde diesen antipatriarchalen Ansatz in Bezug auf die Faschos ja nicht schlecht, aber diese Ausklammerung der sozialen Frage, was da so ein bisschen durchkam, also das finde ich nicht so ganz okay. Also ich denke nicht, dass man sagen kann, dass die jungen Faschos irgendwie alle aus dem sozialen Mittelfeld kommen und irgendwie abgesichert sind. Und vor allem nicht, wenn man sich den Osten anguckt, so, ne, als dann irgendwie der Mob irgendwie die Flüchtlingsheime irgendwie abgefackelt hat. Da sind ja schon total viele Sprüche gefallen, wie, also nicht nur sowas wie Ausländer raus, also dass irgendwie Rassismus durchgekommen ist, sondern auch irgendwie hier, wir haben keine Arbeit, wir haben keine Wohnung, wir haben keine Jobs und so weiter, ne? Also von dem her finde ich das nicht so okay, die soziale Frage da auszuklammern, ne? Also das war es eigentlich schon, was ich so anmerken wollte.
Ja, erstmal, ich würde jetzt mal den Redakteur fragen, ob er jetzt was sagen will zu der Frage. Hast du die Frage gehört?
Nee, ich habe die Frage nicht gehört.
Wir haben ja das Problem, dass du jetzt über den Sender gegangen bist mit deiner Frage, aber wir haben es hier drin nicht gehört im Sprechraum.
Ach so, ja, es war eigentlich auch weniger eine Frage als eine Anmerkung, soll ich nochmal wiederholen?
Ja, sag doch nochmal die Frage jetzt. Ich bin jetzt wieder am Telefon.
Ja, also es war weniger eine Frage als eine Anmerkung. Also ich habe gesagt, dass ich diesen antipatriarchalen Ansatz in Bezug auf die Faschos nicht schlecht finde. Also das hat natürlich schon was von Männerherrschaft und Männerklicke. Allerdings finde ich es halt nicht okay, wie das kam, die soziale Frage so auszuklammern. Also irgendwie, du hast irgendwie gesagt in deinem Beitrag, dass die Jungfaschos irgendwie aus dem sozialen Mittelfeld kommen würden, hast du so pauschaliert und das würde ich halt anzweifeln, ne? Also irgendwie vor allem im Osten, als der Mob eben so die Flüchtlingsheime da abgefackelt hat, da kamen halt eben nicht nur die rassistischen und sexistischen Geschichten durch, sondern halt eben auch eben die sozialen, von wegen wir haben keinen Job, wir haben keine Wohnung und so und die nehmen uns das weg und von dem her ist das neue Feindbild so, ne?
Was ich gesagt habe, auf Bezug, bin ich da drauf? Mhm. Auf Bezug der sozialen Schicht, aus der die Rechtsradikalen kommen, das war bezogen auf westdeutsche Republikanerwähler. Also auf Wählerschichten im Grunde und erstmal nicht auf die Steine schmeißenden Nazis. Ansonsten finde ich deine Anmerkung ganz richtig.
Okay, dann muss ich es relativieren, dann habe ich nur mit einem Ohr zugehört.
Ich habe es, glaube ich, nicht gesagt.
Ah ja, okay, alles klar, dann haben wir es jetzt klargestellt.
Ja, danke für den
Anruf. Okay, alles klar, ciao.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Das war jetzt das Lied Sascha von den Toten Hosen. Wegen Beleidigung und Volksverhetzung hat der Vorsitzende des Düsseldorfer Kreisverbandes der rechtsextremen Republikaner, Richard Staginus, die Rockband Toten Hosen angezeigt. Grund ist nämlich genau der Text dieses Liedes. Die Republikaner fühlen sich nämlich darin als Menschen dargestellt, die auf ein Judengrab pinkelten, Scheiben von Asylbewerberheimen einschmissen und andere fremdenfeindlichen Handlungen begingen. Und damit sind sie offenbar nicht ganz einverstanden. Neben mir im Studio sitzt jetzt Götz Adler von der Musikredaktion von Radio Dreieckland. Und wir möchten jetzt ein bisschen reden über Antifa-Musik und Antifa-Texte. Zunächst mal die Frage, wie fandest du denn jetzt überhaupt dieses Lied von den Hosen?
Also generell ist es mir schlicht und ergreifend zu direkt, also solche Art von Texten. Dieses Tote Hosenlied jetzt eben hier, dieses Anti-Republikaner-Lied allerdings, das finde ich auf eine gewisse Art und Weise wieder gut, weil hier einfach ein typischer Deutscher bzw. ein Rechtsdeutscher, ein Republikaner eben dargestellt wird und das, glaube ich, ziemlich klar rüberkommt und für jeden auch verständlich ist. Zu den Toten Hosen muss man vielleicht sagen, die meisten werden die Toten Hosen sowieso kennen, sind eine der dienstältesten deutschen Punkbands, gibt es seit 1982 ungefähr und sind mittlerweile eigentlich die größte deutsche Punkband. Es gibt Leute, die sagen, die Toten Hosen sind keine Punkband mehr, weil sie eben sich verkauft hätten, aber man muss den Toten Hosen zugestehen, dass sie jedenfalls von der Aussage her, was sie in ihren Liedern zum großen Teil rüberbringen, dass das völlig okay ist und in einer gewissen Art und Weise natürlich auch antifaschistisch ist. Da gibt es zum Beispiel hier einen Ausschnitt aus einem Interview mit dem Spiegel vor ihrer letzten Platte. Da sagt Campino, der Sänger von den Toten Hosen, wir haben nie verborgen, wo wir politisch stehen. Gegen rechte Skinheads und Neonazis kämpfen wir seit Jahren. Früher kamen sie in unsere Konzerte, um sich zu prügeln. Heute lassen wir Leute, die neonazistische Aufkleber und ähnliches Zeugs tragen, gar nicht mehr rein. Toten Hosen sind sicherlich nicht so eine Antifa-Band wie jetzt vielleicht Normal oder Hass, deren Platten sich eigentlich fast ausschließlich um solche Themen drehen. Die Toten Hosen machen auch mal etwas flachere Texte und beschäftigen sich mit anderen Sachen, aber letztlich muss man ganz klar sagen, sie sind eine Punkband und auch natürlich antifaschistisch eingestellt.
Was würdest du denn oder wie würdest du denn so ein typisches antifaschistisches Lied charakterisieren?
Ja, also da geht's, es gibt jetzt von Hass auf ihrer letzten Platte ein Lied, das heißt Lass die Glatzen platzen. Das finde ich eigentlich so genau ein typisch antifaschistisches Lied. Das ist so eine Art Reaktion von Gewalt, faschistischer Gewalt, eine Beantwortung darauf mit eben auch Gewalt. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, so der Konsens von antifaschistischen Texten, der Punk-Sorte, also musikalisch Punk, Hardcore, und das ist ja auch immer so die Musik, die da dazu läuft.
Nun gibt es ja auch jetzt neuere Entwicklungen, dass Bands versuchen, auch differenziertere Texte zu schreiben und sich dabei auch so anderer Musikstile bedienen, zum Beispiel auch so zum Beispiel auf die Musik des Rap zurückgreifen. Ein Beispiel ist da die Band Mastino, die das macht. Könntest du die Band mal ein bisschen vorstellen?
Also Mastino stammen aus der Hamburger Szene. Die Hamburger Szene hat sich in den letzten Jahren besonders entwickelt. Eben RA, weil sie Deutsch singen, was in Deutschland nicht unbedingt ja so gang und gäbe ist, dass immer Deutsch gesungen wird, sich allerdings nicht unbedingt politisch verstehen. Jetzt alle Hamburger Bands, Mastino vielleicht schon, das ist auch schwer zu sagen, weil sie einfach erst zwei Maxi-LPs rausgebracht haben. Rap-Musik spielt jetzt hier bei dieser Band, die wir dann auch nachher hören werden, insofern eine Rolle, als sie hier eben der musikalisch eben diese Musik, die in Hamburg seit Jahren da am Brodeln ist, verbinden mit Rap-Musik, wie sie vielleicht jetzt aufgekommen ist 1992, gerade durch die Fantastischen Vier, und das Ganze wird gut rübergebracht eben mit deutschem Text und gerappt. Jetzt ist natürlich irgendwo die Frage, warum gerade Rap-Musik? Ich kann mir vorstellen, Rap-Musik ist eine amerikanische Musik und drückt gerade das Lebensgefühl schwarzer Leute aus, und das wird hier übertragen quasi in Deutschland, um eine Art Gegenpol zu bilden gegen Faschomusik, und das ist ja im Moment einfach Punkmusik. Das ist nichts anderes als das, was musikalisch, was 1977, 78 hier in Deutschland stattgefunden hat. Nur damals haben die ganzen Punkbands, die ganzen linken Punkbands keine Presse gekriegt, während sie 1992 eben rechte Faschobands, die genau dasselbe machen wie die Punkbands 1977, 78, plötzlich jetzt in der Presse sind, weil das also mittlerweile auch ein relevantes Thema ist für die Presse anscheinend, und die freuen sich ja auch immer über alles, was sie aufnehmen können.
Okay, dann danke ich dir mal jetzt, Götz, für die Informationen, und wir hören jetzt einfach mal rein in ein Lied von Mastino, und zwar heißt das Angst irrigiert.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Hey Deutscher, was hast du verbrochen? Du bist auch auf ein Land gekrochen. Aus Schuppen wurden dünne Haare, das Fischers blieb. Das hast du jetzt vergessen, all die Algen und die Nässe vom Zufall deiner Situation. Retten dich die Lügen schon. Grund und Boden, Fläche, Wasser, Rohstoff, Arbeit, Industrie. Das sind jetzt deine kleinen Fische, auch ohne Hunger. Vom neuen Reich der Mitte erhoffst du dir die größte Schnitte. Das unbegrenzte Land aller Möglichkeiten nur für dich gibt's nicht. Es gibt nur Deicharbeiten. Die Sportarena wird zum Hafen für alle, die ihr Schiff verlassen. West- und Europa hinterm Berg liegt ein Versprechen. Nestischblätter für den Weg hast du nicht ausgelegt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Januar 1993.
Wir gehen jetzt an dieser Stelle mal raus aus dem Lied. Das war von der Gruppe Mastino, das Lied Angst erregiert. Jetzt zum Abschluss des Infos haben wir noch einen Beitrag vorbereitet zu der Frage eines möglichen Militäreinsatzes in Bosnien-Herzegowina. Und in dem Beitrag wird auch eine Hilfsaktion vorgestellt. Darum jetzt auch nochmal so die Bitte an euch, Bleistift und Papier zurechtzulegen, um vielleicht dann später die Kontonummer mitzuschreiben. Die Stimmen derjenigen, die für einen gezielten Militäreinsatz in Bosnien unter dem Dach der UNO eintreten, mehren sich. Hubert Neudeck, Präsident der Hilfsorganisation Komitee Kap Anamur, forderte beispielsweise letzte Woche gezielte Militäraktionen in Bosnien und ließ dabei offen, ob hiermit lediglich eine Luftüberwachung oder auch die Bombardierung serbischer Landtruppen in Bosnien gemeint seien. Ex-Postminister Schwarz-Schilling
fordert ein an Serbien gerichtetes Ultimatum, in dem mit einem militärischen Schlag gegen serbische Ziele wie Flughäfen oder Militärdepots gedroht werden solle. Die CSU befürwortet inzwischen sogar den Einsatz deutscher Soldaten bei einem solchen Militäreinsatz im ehemaligen Jugoslawien und dies ohne vorherige Klärung der Verfassungslage, von der im Augenblick zumindest Kinkel und die Mehrheit der SPD ihre Zustimmung abhängig machen.
Auch international wird kräftig an einem militärischen Eingreifen von außen gearbeitet. Seit dem 24. November letzten Jahres haben die 7 Kriegsschiffe der NATO und 5 der WEU von vor der jugoslawischen Küste einen Schießbefehl. Sie sollen die im Mai verhängte Blockade gegen Neujugoslawien militärisch überwachen. Seit Dezember existiert auch ein von der NATO ausgearbeiteter Einsatzplan zur militärischen Durchsetzung des Flugverbots über Bosnien-Herzegowina, das im Oktober von der UNO verhängt worden war. Seit dem 17. Dezember existiert ein entsprechender Beschluss der NATO-Außenminister. Nicht nur der französische Außenminister Dumas, auch Bush und Major haben sich bereits am 19.12. darauf geeinigt, das Flugverbot militärisch durchzusetzen und ein Ultimatum an die serbische Luftwaffe zu richten. Die Zeichen stehen auf Sturm.
Nachdem der westliche Wunschkandidat für das Amt des serbischen Republikpräsidenten Panic gegen Amtsinhaber Milosevic bei den Wahlen am 20.12. durchfiel, scheint nun die Frage eines Militäreinsatzes vom Ausgang der Jugoslawien-Konferenz in Genf abzuhängen, die gestern Nachmittag fortgesetzt wurde. Scheitert sie, scheint ein ausländisches Eingreifen unter UNO-Flagge unvermeidbar. Ein solcher Militäreinsatz löst jedoch kein Problem, sondern würde den Krieg zum Guerillakrieg ausweiten und weite Teile des Balkans in den Krieg einbeziehen. Diese Position vertritt das Komitee für Grundrechte und Demokratie, mit dessen Sprecher Andreas Buro wir ein Interview führten. Gegen den Krieg in Bosnien helfen nicht noch mehr Waffen, sondern politische Lösungen seien gefragt, so Andreas Buro.
Es gibt ganz viele Stimmen aus dem Bereich des Militärs, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, schätzen Militärs die Situation so ein, wie du es eben gerade beschrieben hast. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Ghali, warnt davor, eine militärische Intervention zu betreiben, denn dieses würde, und dies ist ein ganz zentrales Argument, was bisher kaum begriffen worden ist, dies würde bedeuten, dass die Vereinten Nationen mit ihrer humanitären Hilfe und mit ihren Blauhelm-Aktionen in Bosnien-Herzegowina, also in dem ganzen umkämpften Areal, nicht mehr arbeiten könnten. Darüber hinaus ist eines unserer zentralen Argumente, dass eine militärische Intervention keines der Probleme lösen könnte. Es würde nicht die Menschen schützen, es würde den Terror gegen Menschen nicht aufhalten können, sondern im Gegenteil, dieser Terror würde ausgeweitet werden. Dazu erwarten ist, du hast es eben angedeutet, dass die Antwort auf eine Intervention von außen her die Veränderung des Krieges zu einem Guerillakrieg sein würde. Wir wissen alle, dass die Bundesarmee Jugoslawiens, die heute also die Armee im Kern von dem Rest Jugoslawien konstituiert, dass die auf Guerillakrieg ausgebildet ist, dass sie ihre Munitionsvorräte, ihre Waffenvorräte entsprechend gelagert hat. Und es ist ganz wahrscheinlich, dass die Antwort auf militärische Intervention die Ausweitung des Krieges ist. Dann werden keine Grenzen mehr eingehalten. Es werden dann die ganzen anderen brisanten Probleme außerhalb Bosnien-Herzegowinas virulent. Und wir können damit rechnen, dass der Konflikt nach Kosovo, nach Mazedonien, in das Sandschak-Gebiet, in dem ganz viele Moslems leben und wahrscheinlich auch darüber hinaus an die Grenzen zu Rumänien, Bulgarien, Griechenland getragen wird.
Ein Angriff auf die serbische Luftwaffe würde lediglich die Kriegsform verändern und außerdem die serbische Solidarität in Restjugoslawien heraufbeschwören, aber keineswegs ein Ende des Krieges beschleunigen, meint Andreas Buro vom Komitee für Grundrechte und Demokratie.
Das ist ganz offensichtlich und es wird eigentlich wiederum von allen Militärfachleuten auch bestätigt. Es ist ganz offensichtlich, dass über Luftangriffe selbst diese Militärstrukturen, die dort bestehen, nicht ausgeschaltet werden können. Da kommt ein zweites hinzu. Gegenwärtig wird der Krieg in Bosnien-Herzegowina weitgehend von den serbischen Truppenteilen in Bosnien selbst, also nicht von der Bundesarmee Serbiens, sondern von diesen Teilen, die in dem serbischen Teil Bosniens sind, geführt. Würde die Situation sich völlig verändern, ist damit zu rechnen, dass Serbien selbst, also diese Republik oder sogar ganz Restjugoslawien, militärisch sich aktivieren würde, viel mehr als es bis jetzt über einfache logistische Hilfe erfolgt ist, sich militärisch aktivieren würde und den Krieg an der Seite mit unter dem Motto, wir müssen den serbischen Brüdern in Bosnien helfen, verstärkt führen würde. Das heißt, diese nationalistische Ideologie und Mobilisierung würde dann sich verstärken, was voraussichtlich dazu führen würde, dass die ersten Opfer einer solchen Intervention wären die demokratische Opposition und die Friedensbewegung in Serbien selbst noch. Dieses, finde ich, wäre eine Katastrophe, denn wie soll sich diese Situation ändern, wenn nicht aus der Gesellschaft heraus und von diesen Kräften her?
Eine Militärintervention der UNO würde sich in jedem Fall gegen die bosnischen Serben richten. Dabei gibt es im Konflikt um Bosnien-Herzegowina keine Unschuldigen. Gräueltaten werden im unterschiedlichen Maße von allen Beteiligten begangen. Für den Ausbruch des Krieges ist beispielsweise der bosnische Präsident Izetbegovic mitverantwortlich, indem er sich bei der Proklamation der Unabhängigkeit über die Einwände der serbischen Minderheit hinwegsetzte und damit die Verfassung brach. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie setzt denn auch statt auf militärische auf eine humanitäre Intervention. Es arbeitet seit langem mit Antikriegsgruppen im ehemaligen Jugoslawien zusammen, hat dort verschiedene Aktionen mitorganisiert und beteiligt sich nun an der Kampagne »Den Winter überleben«.
Hier geht es darum, Gastgeberinnenfamilien, die bosnische Flüchtlinge für einen bestimmten Zeitraum nach Deutschland einladen und beherbergen, finanziell zu unterstützen. Hintergrund der Aktion »Den Winter überleben« ist die teuflische Konstruktion der hiesigen Politikerklasse, nach der zwar allerorten Betroffenheit über den grausamen Krieg bekundet wird, konkret jedoch mittels Visumzwang die Grenzen nach Deutschland dicht gemacht werden. Andreas Büro führt aus.
Die Bundesregierung hat dann anschließend, nachdem Bosnien-Herzegowina als eigener Staat anerkannt war, erklärt,